Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Willkommen im Studio, Frau Weidenfeld.
Hallo, Frau Dittmer.
Und wir sind wieder wer, oder? Wir, die Deutschen. Wir spielen wieder mit.
Beim Fußball.
Ich muss die Frage gar nicht stellen, ob Sie mich verstehen. Ja, genau. Interessiert Sie das? 5:1 gegen Schottland, 2:0 gegen Ungarn. Haben Sie da mitgejubelt?
Ich habe mir das angeguckt und ich fand es toll. Und was ich noch toller finde, ist eben so diese Erinnerung daran, dass beim Fußball und eben bei der Meisterschaft im eigenen Land, der Weltmeisterschaft oder jetzt der Europameisterschaft, man so das Gefühl hat, dass alle Leute ein Gefühl dafür kriegen, wer wir sein könnten, wenn wir so sein würden, wie wir sein wollen. Also das ist irgendwie so dieses bisschen freiere, freundlichere. Ich war die Woche auch in Köln, also wie die Kölner mit den Schotten umgehen und so. Das macht einfach ganz, ganz große Freude. Und ich finde, da hat man so das Gefühl, wir können großzügig, wir können Freude, wir können auch mal 5 Grad sein lassen. Ich hoffe, wir können auch verlieren.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil das passt irgendwie ein bisschen zu dem, worüber ich dann doch schmunzeln musste. Vor Beginn der EM hat die Kollegin im Heute-Journal gesagt, die Gemütslage der Deutschen, die liegt jetzt für 4 Wochen in den Händen dieser Fußballer, wo ich dann doch dachte, ach, es ist mal wieder so ein bisschen bemüht und übertrieben.
Ja, aber ich glaube,
irgendwie stimmt es ein bisschen, oder? Na,
also was schon stimmt, ist, also man sagt ja immer, es wird keine Wiederholung des Sommermärchens geben und wenn man rauskommt und das Wetter sieht, dann weiß man, das stimmt auch. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich so überlegt, 2006, da waren wir eben auch doch irgendwie in einer ziemlich deprimierten Verfassung und hatten so das Gefühl, irgendwie es geht nicht richtig voran und irgendwie es gab riesige soziale Konflikte um die Agenda 2010. Und jetzt sitzen wir wieder hier und denken, oh, es geht alles nicht so richtig voran, wirtschaftlich funktioniert es nicht, die Stimmung ist schlecht. Und da kann sowas, glaube ich, so ein guter Sommer, das gute Gefühl, auch wer für sich selbst und wer man selber sein kann, das kann schon helfen. Das trägt wahrscheinlich nicht furchtbar lange und das muss natürlich auch dann irgendwann mit Zahlen und Fakten irgendwie hinterlegt und unterstützt sein. Aber so als Impuls, finde ich, kann man nicht planen, aber wenn es klappen würde, wäre es toll.
Und so gesehen ist es auch irgendwie Ihr Thema, weil Sie sind ja Wirtschaftsjournalistin und der Fußball ja durchaus wirtschaftspolitische Aspekte hat.
Absolut.
Ursula Weidenfeld im Deutschlandfunk Kultur. Das war es dann aber auch mit dem Sport für diese Sendung.
Danke.
Wir sortieren wie immer die Themen von Tag und Woche natürlich. Wir schauen nach China, weil Bundeswirtschaftsminister Habeck da im Moment unterwegs ist. Seit gestern genau, begleitet von einer Wirtschaftsdelegation. Es geht, Frau Weidenfeld, um die üblichen riesigen Themen Wirtschaftsbeziehungen, Klimaschutz, Menschlichkeit. Und die Frage, wie geht Deutschland perspektivisch mit China um? Dem immer noch wichtigsten Handelspartner, können wir nochmal vorwegschießen. 2023, habe ich nochmal nachgeschaut, wurden Waren im Wert von mehr als 250 Milliarden Euro hin und her geschoben. Erst der Kanzler, der im April in China war, jetzt der Wirtschaftsminister. Ihre Gedanken dazu?
Naja, es geht um viel mehr als um das Übliche. Es geht eben um die Frage, ob wir vor einem neuen Handelskrieg stehen, welche Rolle Europa darin spielt und welche Stimme Deutschland da sein will. Nicht? Also Handelspolitik wird eben in der Europäischen Union in Europa gemacht, in Brüssel und nicht in Deutschland. Aber Deutschland hat da eben Interessen, eigene Interessen. Sie haben das gesagt. China ist unser wichtigster Handelspartner. Es ist der Partner, der für viele, viele Unternehmen, nicht nur für die Autohersteller, um die es ja im Moment vor allem geht in den Diskussionen, sondern eben auch für viele Familienunternehmer, ein Platz ist, an dem man arbeitet, wirtschaftet, kauft, verkauft, produziert. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und da jetzt einen Ton zu finden, der auf der einen Seite deutlich macht, Europa lässt sich nicht spalten und Deutschlands besonderes Interesse an China ist kein Grund, nicht in Europa an einem Strang zu ziehen. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch so eine Stimme zu sein, die moderiert, die vielleicht auch signalisiert, dass kein Konflikt ausweglos ist und dass kein Konflikt am Ende wirklich in den Krieg führen muss. Das ist möglicherweise eine Rolle für Deutschland, für Wirtschaftsminister Habeck, möglicherweise für den Kanzler. Dennoch ist es natürlich so, dass Deutschland eine ganz kleine Nummer ist in dem Spiel. Mhm. Europa ist auch eine kleine Nummer. Im Wesentlichen spielt sich das zwischen den USA und China ab.
Wenn ich das so ein bisschen so als das Übliche dargestellt habe, dann meinte ich aber auch so im Prinzip das Übliche, so im Sinne, seit diese neue Regierung, die ja auch nicht mehr neu ist, die Ampel, an der Macht ist, da war ja von Beginn an angekündigt worden, es gibt eine neue China-Strategie. Die Grünen haben sich da groß rausgehängt. De facto ist aber bisher so richtig viel ja nicht passiert, wenn wir immer von Decoupling, also Entkoppelung, das war eh klar, dass das nicht funktioniert. De-risking war dann das Wort. Da in dem Zusammenhang, also die Risikenabhängigkeiten von China, lassen Sie mich bitte noch kurz zu Ende kommen, reduzieren. Ne? Davon ist ja seit Monaten die Rede und dann war der Besuch des Kanzlers im April ja auch sehr kritisiert, dass er genau eigentlich das gegenteilige Zeichen gegeben hat, indem er da mit dem großen Wirtschaftstross angereist ist und das dann auch erstmal um Wirtschaftsbeziehungen ging.
Ja, ich glaube, das zeigt eben auf der einen Seite, dass Deutschland und Europa gar nicht am Steuerrad sitzen. Also es kommt gar nicht so sehr darauf an, welche Regierung in Deutschland mit welcher Strategie nach China fährt oder chinesischen Besuch empfängt, sondern was die Handelsbeziehungen, die Wirtschaftsbeziehungen angeht, sitzen die Chinesen am Steuerrad. Und die Frage Decoupling, De-Risking, das machen Unternehmen ja längst und eben merkwürdigerweise auch dadurch, dass sie in China investieren, also diese neue Strategie der Unternehmen. Sie haben total recht, die Politik liefert da nicht nach und kommt da nicht hinterher. Aber die neue Strategie der Unternehmen ist ja, wir versuchen, die einzelnen Märkte so weit zu immunisieren, dass im Fall eines Handelskonfliktes oder eines Streites wir praktisch in China nicht nur produzieren, nicht nur verkaufen, sondern eben auch unsere Zulieferer da haben, unser Management da haben, dass man eben so einen Markt im Zweifel auch mal ein paar Jahre alleine lassen kann. Das können Unternehmen sich leisten, Politik natürlich nicht, weil die haben natürlich alle die Erfahrung mit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Nacken, wo man eben auch jahrelang gesagt hat, naja, im schlimmsten Fall können wir dann, managen wir dann ganz kurzfristig und dann eben gesehen hat, dass das Management auf der anderen Seite war.
Aber das ist ja genau die Frage, wo man sagen muss, wo wir Journalisten, die nicht so drin sind in den wirtschaftspolitischen Geschichten vor Ort, das nicht so genau mitbekommen, wie weit die deutschen Unternehmen vor Ort da wirklich schon sind, was sie gesagt haben, sich zu immunisieren. Sind die da wirklich schon weitergekommen? Sehen Sie das?
Sie sind weitergekommen, aber sie sind nicht weit genug. Und das zeigt eben auch, zeigen ja auch die Aussagen in der letzten Woche, wo man so gesagt hat, naja, also noch hat China Taiwan gar nicht überfallen, jetzt stellt euch doch mal nicht so an und noch machen wir weiter wie bisher. Das zeigt halt eben einfach, dass sie erkennen, was der Weg ist. Sie suchen sich ja auch andere Lieferanten, handeln mit anderen Weltregionen, produzieren jetzt auch zunehmend in anderen Weltregionen. Aber die China-Abhängigkeit ist nicht gesunken. Im Gegenteil, in ganz kritischen Produkten ist sie gestiegen. Mhm. Und der Reflex darauf ist eben diese ganz uneindeutige Haltung auch der deutschen Politik.
Und Sie haben sie zu Beginn schon angesprochen, die Drohkulisse, die die Chinesen immer wieder aufmachen, schon vor diesem Besuch. Haben Sie noch mal von dem drohenden Handelskrieg gesprochen? Hintergrund sind die von der EU geplanten Zölle auf chinesische E-Autos. Da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, als Robert Habeck jetzt noch mal gesagt hat, es ist wichtig zu verstehen, man kann sich das richtig vorstellen, wie er das gesagt hat, es ist wichtig zu verstehen, dass es sich nicht um Strafzölle handelt. Und ich habe gedacht, ja, das wird die Chinesen ganz bestimmt interessieren und die werden das ganz bestimmt verstehen.
Ich glaube, die verstehen das auch. Ich glaube, da hat er schon recht. Also das verstehen die schon auch. Also es geht ja im Kern um die Frage, was macht China mit seinem Produktionsüberschuss. In China ist die Konjunktur im Moment ziemlich schlecht. Und es werden eben viele Waren nach Europa exportiert zu Preisen, von denen die Europäer sagen, dafür kann man nicht herstellen. Also das ist unfairer Wettbewerb. Da werden wir aus dem Markt konkurriert mit praktisch staatlichen Subventionen aus China. Das muss man sich sehr, sehr genau angucken. Das heißt noch lange nicht, dass man Einfuhrzölle verhängt. Das heißt auch noch ganz lange nicht, dass Deutschland ein Interesse daran haben kann, dass es Einfuhrzölle in der Höhe gibt, die es geben soll. Aber man muss natürlich gucken, dass Wettbewerb fair ist. Und da zeigt sich dann eben auch, wie wirklich fatal und schlimm das ist, dass die Regelorganismen, also die Welthandelsorganismen, die funktioniert haben, jahrelang, dass die heute korrupt sind, dass die kaputt sind, unter anderem auch, weil ein amerikanischer Präsident die Schiedsgerichte nicht mehr besetzt hat, unter anderem, weil die Welthandelsorganisation eben nicht immer arbeitsfähig ist und weil es eben diese regelbasierte Weltordnung gerade in der Wirtschaft nicht mehr gibt, hat man jetzt diese ganz vielen bilateralen, trilateralen Konflikte, die man nur dann lösen kann, wenn alle sie lösen wollen. Und es gibt eben in diesem Spiel dummerweise immer ein oder zwei, die sie nicht mehr lösen wollen.
Das heißt, es braucht wirklich so einen europäischen Zusammenhalt, um da irgendwie voranzukommen?
Naja, Europa ist ja klar. Europa macht die Handelspolitik. Es wird keinen deutschen Sonderweg mit China geben. Überhaupt nicht. Die Frage ist halt eben, wie wird sich Europa in den nächsten Monaten und Jahren in diesem sich zuspitzenden Konflikt zwischen den USA und China verhalten? Und da hätte ich und würde wahrscheinlich fast jeder in Deutschland jedenfalls raten, zu einem pragmatischen Weg, zu einem ausgleichenden Weg und eben zu einem Weg, der eben immer wieder auch Handlungsoptionen jenseits des Konfliktes aufzeigt.
Ursula Weidenfeld im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden über einen umstrittenen Gast, der zu Besuch ist in Deutschland heute, der argentinische Präsident Javier Milei. Gegen ihn gehen in Argentinien seit Monaten Hunderttausende auf die Straße, demonstrieren gegen seine radikalen Reformen, gegen seinen Sparkurs, der quasi ja alle Bereiche umfasst. Bildung, Kultur, Soziales etc. Frau Weidenfeld, er gilt als Rechtspopulist, nennt sich selbst einen Libertären und Anarchokapitalisten. Wie ist dieser Mann einzuordnen?
Man kann ihn nicht einordnen. Also er bezeichnet sich ja selber auch als Rockstar der Politik und er wird auch so verehrt von anderen. Also es gehen ja nicht nur Hunderttausende gegen ihn auf die Straße, sondern er ist ja gewählt worden von Millionen. Und es gibt immer noch eine Mehrheit für dieses wirklich marktradikale Programm. Man kann ihn nicht einordnen. Man kann also nicht sagen, er ist ein Rechtspopulist. Man kann nicht sagen, er ist ein Autokrat. Man kann nicht sagen, er ist nur ein Marktliberaler. Der hat ganz viele Facetten, die ihn nicht berechenbar machen, die ihn auch nicht richtig man kann ihn nicht richtig einordnen, die ihn aber auf der anderen Seite ganz offensichtlich mit einem Charisma und eben auch einer Faszination umgeben, für die viele Leute musikalisch sind. Nicht nur in Argentinien, sondern auch außerhalb Argentiniens. Elon Musk, der Tesla-Chef und Tesla-Eigentümer, Großeigentümer, ist ein großer Fan von ihm. Der hat eine große Fanbase weit auch über Argentinien hinaus. Das darf man nicht unterschätzen.
Wenn man das, was er macht, versucht, habe ich gedacht, einem Kind zu erklären, dann würde man sagen, im Staatshaushalt ist kein Geld, das braucht man aber, um ein Land zu regieren und deswegen nimmt Milei überall was weg von dem, was bisher der Staat bezahlt, bis wieder Geld in der Kasse ist. Soweit so verständlich. Jetzt Sie mit der wirtschaftspolitischen Perspektive und Rhetorik. Wie verständlich ist das, was er macht?
Ich würde es anders erklären. Ich würde halt sagen, ein Staat in einer tiefen Krise mit einer unfassbar hohen Geldentwertung ist ein Land, das arm wird, das jedes Jahr ärmer wird und das seinen Familien, seinen Bürgern, auch seinen Kindern jedes Jahr weniger Bildung, weniger Wohlstand, weniger Sicherheit bieten kann. Und die Antwort von Milei darauf ist ein radikaler Schnitt. Wir machen jetzt alles anders. Wir privatisieren alle Staatsunternehmen. Wir nehmen die Sozialpolitik weg. Wir halbieren den Staatshaushalt. Wir geben einfach nicht mehr viel aus. Und wir werten unsere Währung ab. Du kriegst heute für dein Peso vielleicht noch ein Eis, aber morgen kriegst du nur ein halbes. So, das ist das Radikalprogramm, was zunächst mal eben ein Schock ist, ein radikales Verarmungsprogramm, weshalb so viele Leute auch auf die Straße gehen. Was aber sagt, wenn ich das glaubwürdig tue, und dafür gibt es viele internationale Beispiele, Maggie Thatcher in Großbritannien, Ronald Reagan in den USA. Wenn ich das glaubwürdig tue und durchhalte, dann gibt es eben hinterher größere Wachstumskräfte. Die Leute glauben auch wieder an eine Währung, die eben nicht mehr sich ständig entwertet. Und da ist Argentinien im Moment jedenfalls, sieht es so aus, als würde das klappen, auf einem guten Weg. Und dann hast du das Potenzial und gibt es eben wieder Potenzial für Wachstum, für Wohlstand und möglicherweise eben auch für Entscheidungen, die dem Einzelnen mehr Freiheit und eben auch mehr Spielraum für seine eigenen Überlegungen, wie er wirtschaftlich handeln will, geben.
Ich höre da durchaus Verständnis heraus bei Ihnen. Das ist interessant, weil ich habe auch mir versucht, so ein Bild zu machen, habe Argentinien so ein bisschen privat nur beobachtet, weil ich da öfter war und auch die erste Abwertung mitbekommen habe, direkt, wie es auch Familien erging, dort damals Anfang der 2000er. Aber dieser radikale Sparkurs ist ja schon extrem. Klar, man muss sagen, Milei ist angetreten vor einem halben Jahr und hat eine Riesenwirtschaftskrise geerbt. Da kann er nichts dafür und hat gesagt, ich mache es wieder besser. Und daran haben viele geglaubt. Aber zu diesen radikalen Sparreformen zählt eben auch, Sie sagen es, der ganze Sozialbereich. Renten werden gekürzt, Unterstützungen werden komplett weggenommen. Es trifft wirklich auch die Ärmsten der Armen. Und weil auch jeder Einzelne wenig Geld hat, kriegen auch die armen Küchen keine Spenden mehr. Kann man das wirklich in dieser radikalen Form machen, dass es eine radikale braucht? Keine Frage. Bei einer Inflation von mittlerweile 270-290%, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, diese Dimensionen.
Genau, das ist der Punkt. Aber das zeigt eben auch, dass keine Reform die Leute ja genauso arm macht. Die Ärmsten der Armen können eben mit ihrem Geld auch nichts mehr anfangen, wenn sie am Ende eines Jahres immer mit viel weniger dastellen, als sie am Anfang gehabt haben. Insofern ist eben völlig klar, es muss Reformen geben und es kann auch Reformen geben. Und manchmal sind eben solche Schocktherapien, und Argentinien oder die lateinamerikanischen Länder sind ja allesamt Länder, die eben solche Therapien in der einen oder in der anderen Form, manche eben mit einer Hinwendung zum Sozialismus, manche mit einer Hinwendung zum Marktradikalismus, eben bewältigt haben oder zu bewältigen versuchen. Und es gibt eben Länder, in denen das gut funktioniert hat. Und ich will nur kurz daran erinnern, weil man das so immer so leicht vergisst, auch in Deutschland hat es zwei solcher Reformen gegeben. Nicht? Wir haben nach dem Ersten Weltkrieg 1923 alle enteignet mit der ersten Währungsreform, die dann eben eine glaubwürdige Währung wiederhergestellt hat. Und dann 1948 mit der zweiten Währungsreform. Und wenn man Eltern, Großeltern oder auch einfach nur Bücher aus der Zeit liest, Quellen aus der Zeit liest, dann weiß man, dass das natürlich traumatisch war für Mittelständler, für die Armen auch natürlich, aber dass solche Reformen ganz offensichtlich im kollektiven Bewusstsein dann dazu geführt haben, dass man der neuen Währung traut, dass man sich wieder traut, dass man die Waren, die man hat, auch wieder verkauft, anstatt sie zu horten, und dass eben so etwas wie ein Wohlstandsversprechen möglich wird. Und nur als in Klammern, wenn man sich die Sparquote der Deutschen anguckt, die liegt bei 15%. Das ist sensationell. Das ist möglicherweise eben immer noch so eine Art späte Spur dieser Währungsreformerfahrung.
Es ist wahrscheinlich auch deswegen so schwierig, Milei zu verstehen, weil er natürlich auch als rechtspopulistisch gilt. Er hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, die abseits der Wirtschaftspolitik, die wir jetzt nicht besprechen wollen, die schwierig zu verstehen sind für viele. Was aber auch, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich tatsächlich mal kurz.
Sie wollten wahrscheinlich sagen, dass er heute einen Preis kriegt in Deutschland.
Das wollte ich in jedem Fall auch sagen, aber nein, jetzt weiß ich es auch wieder, das Stichwort habe ich hier stehen. Dass tatsächlich ein Ergebnis seiner Sparreform ist, seit 16 Jahren hat er das erste Mal wieder einen Haushaltsüberschuss. Das muss man sich jetzt mal vor Augen führen. Die Frage allerdings, wie nachhaltig ist der? Das stellen viele in Frage, Sie nicht?
Doch, natürlich weiß man das nicht. Man weiß nie, was passiert. Aber trotzdem kann man eben sagen, wenn ich einen ausgeglichenen Staatshaushalt habe und vorzeigen kann, dann werden internationale Investoren meinem Land eher vertrauen und eben eher bereit sein, in meinem Land zu investieren. Und da gibt es viele schöne Gelegenheiten, weil ja eben alle Staatsunternehmen jetzt privatisiert werden sollen oder privatisiert werden. Insofern, wenn ich das Vertrauen von Investoren, aber auch meine eigenen Bürger habe, dass die Währung wieder etwas wert sein wird und auch in Zukunft etwas wert sein wird, weil ich eben den Staatshaushalt in Ordnung habe und mich nicht mehr bis über alle Ohren irgendwo in Dollar verschulde, dann habe ich bessere Chancen, einen ersten Schritt zu einer nachhaltigen Erholung zu haben, als wenn ich eben einfach weitermache wie bisher und damit jeden Tag, jede Woche, jeden Monat meine eigenen Bürger enteignen.
Um seine Wirtschaft zu erklären, obwohl wir jetzt nicht mehr so lange über ihn reden wollen, aber Sie haben den Preis schon angebracht, den müssen wir natürlich noch unterbringen. Er bekommt heute in Deutschland, bevor er morgen Olaf Scholz trifft, in Hamburg die Auszeichnung der Hayek-Gesellschaft, benannt nach dem Ökonom Friedrich August von Hayek. Noch ein paar Worte zu dieser Denkschule.
Ja, das ist genau die Denkschule, die eben sagt, privatisiert, gibt den Leuten persönliche unternehmerische Freiheit. Je weniger Regeln, desto besser. Je mehr Markt, desto besser. Und das Vertrauen in die Regulierungsmechanismen der Märkte muss und wenn es sollte viel, viel größer sein, als es ist. Und wenn man Märkten in großen Teilen mehr Raum gibt, mehr Platz gibt, um sich zu entfalten, hat man am Ende eine effizientere und eine wohlhabendere Gesellschaft, als wenn man das nicht tut. Das ist natürlich das, was Olaf Scholz ganz furchtbar findet, wenn er den morgen guten Tag sagen muss.
Die FDP findet das nicht so schlecht. Aber
aber ich meine, genau. Die Sozialdemokraten haben ein ganz anderes Konzept natürlich. Und die Liberalen, finde ich, auch mit vielen guten Gründen, sagen, nee, auch wir sind in einer Situation, wo wir mehr Freiheit haben müssen, damit wir eben wieder auf einen erfolgreichen Kurs kommen.
Wir schauen nochmal auf die Asyl- und Migrationspolitik. Politisch ja quasi Dauerthema in den letzten Jahren, in dieser Woche wieder ein ganz großes. Drittstaatenregelungen, Abschiebungen, Straftatverschärfungen war alles Thema in diesen Tagen. Bei den Innenministern als auch bei dem Treffen der Ministerpräsidenten. Frau Weidenfeld, ich habe gestern gesagt, es ging ja gestern auch noch um Waffenverbotszonen, um anlasslose Kontrollen. Das könnte auch eine Debatte im Moment fast sein, die in Amerika spielt, oder?
Nee, finde ich nicht. Ich finde, dass in Deutschland diese Debatten zivilisiert und auch mit Augenmaß passieren. Die werden geführt. Es sind ja Themen, die nicht nur die Politiker beschäftigen, sondern die Bürger und die Bürgerinnen auch. Insofern finde ich, ist es so ein bisschen unfair, wenn man eben ein waffenstarrendes Land wie die USA vergleicht mit einem Land, in dem wir ein Problem haben, aber jetzt kein, wir sind keine Waffenkammer.
Nein, und es war auch eher so die Schlagworte, Waffenverbote, Waffenverbotszone, anlasslose Kontrollen. Wenn ich das jetzt erstmal so hören würde, dann würde ich denken, oh, okay, wir sind in den USA.
Ja, stimmt. Also ne? die Rhetorik ist ganz ähnlich. Und ich glaube, dass eben diese Rhetorik auch, und da haben Sie total recht, die zeigt natürlich, dass wir in einem aufgeheizten Meinungsklima sind. Wir sind nach den Europawahlen, wir sind vor den Landtagswahlen in vielen ostdeutschen Bundesländern. Und da gibt es von vielen Ministerpräsidenten das Bedürfnis, jetzt wirklich auch symbolisch zu zeigen, jetzt wird's ernst, jetzt machen wir was. Die Frage, ob dann eben dieser doch auch brachialen Rhetorik, die Sie zu Recht ja auch ein bisschen kritisch ansprechen, ob es damit getan ist oder ob dann wirklich Handlungen folgen, die ist, glaube ich, total offen. Wir sehen eben, dass der Bundeskanzler sagt, naja, im Dezember reden wir weiter. Also für die
Drittstaatenregelung,
das dauert eben noch. Wir sehen, dass wir bei den Waffenverbotszonen vermutlich auch nicht schnell zu Ergebnissen kommen werden. Wir werden bei der Abschiebung von Straftätern werden wir auch nicht schnell etwas erleben. Und wir werden vor allem auch nicht sehen, dass da wirklich fundamental große Zahlen dann am Ende dahinter stehen.
Das ist genau die Frage. Also nicht schnell erleben, doch sagen die Ministerpräsidenten,
die wollen
jetzt
schnell.
Oder die Innenminister, angeblich in den nächsten Wochen soll es losgehen. Ich habe mir aber mal die Zahlen angeschaut. Wir reden von straffällig gewordenen Tätern. Im Moment sind in deutschen Gefängnissen 1100 Syrer und 550 Afghanen. Da muss dann abgewogen werden, wer davon wirklich abgeschoben werden darf. Die Frage ist, natürlich ist es richtig, gegen solche Leute vorzugehen. Aber die Frage ist, was bringt das nachhaltig für die Gesellschaft zum Beispiel, um gesellschaftliche Stimmungen zu verändern, vermeintlich die Sicherheit zu erhöhen? Das ist ja das eine. Das Ganze ist ja ins Rollen gekommen, wenn wir jetzt über die Abschiebungen reden, nach der Attacke von Mannheim, die ich auch sehr überzogen fand, muss ich sagen, weil da standen danach erstmal alle Afghanen unter Generalverdacht. Wenn es dieses Gesetz aber diesen Satz noch gegeben hätte, zum damaligen Zeitpunkt schon, wäre die Attacke von Mannheim nicht verhindert worden, weil der Mann war nicht straffällig.
Sie haben total recht. Die Attacke von Mannheim war ein Verbrechen, eine Verkettung von vielen unglücklichen Umständen. Das hätte man nicht verhindert. Die Frage ist aber, und da bin ich ein bisschen anders als Sie. Ich finde, wenn wir uns fragen, machen sich Menschen zu Recht Gedanken? Haben Menschen das Gefühl, wenn ein junger Polizist auf offener Straße erstochen wird, weil er jemand anderem zur Hilfe kommen will, hat man dann zu Recht das Gefühl, hier muss etwas passieren. Und es kann nicht sein, dass jemand, der schon mehrfach straffällig war, auffällig war, dass der rumläuft und ein Messer in der
Keine
Hand hat.
Keine Frage, bin ich auch bei Ihnen.
Also ich glaube, ja. das ist ja der Kern der Geschichte. Der Kern der Geschichte ist nicht, sind junge Männer öfter straffällig als alte Männer oder als alte Frauen? Sind junge Männer, die einen Migrationshintergrund haben, gefährdeter als andere straffällig zu werden? Sind Menschen, die in wirklich deprimierenden Verhältnissen leben, eher geneigt, sich mit Gewalt Gehör zu verschaffen, ja oder nein? Das ist ja nicht die Frage. Das sind viele, viele Punkte, die dahinter stehen, die man alle, finde ich, richtig bedenken und auch beantworten muss. Aber am Frontend, also ganz vorne an, die Frage, kann jemand, der mehrfach aufgefallen ist, der keinen Aufenthaltsstatus mehr hat, kann jemand in Deutschland bleiben oder nicht? Die muss und die wollen die Ministerpräsidenten, die wollen die Innenminister beantworten. Hm. Und ich glaube, dass da nicht nur, da warten viele drauf, dass diese Fragen beantwortet werden.
Ich glaube, dass das auch am ehesten geklärt wird. So sieht es im Moment aus. Das andere größere Thema ist die Drittstaatenregelung, wo Sie es schon angesprochen haben. Bis Ende des Jahres wird man erstmal weiter nachdenken. Ist allerdings auch ein Thema, finde ich, wo Nachdenken angesagt ist. Es geht darum, eben in Staaten auszulagern, die Asylverfahren, mit denen die bisherigen Asylbewerber nichts zu tun haben. Also zum Beispiel Thorsten Frey hat jetzt der Unionspolitiker den Senegal und Ghana ins Spiel gebracht. Mal so. Und da könnte dann eben demnächst der Sudanese hingeschickt werden. Die Frage, weil Sie ja Wirtschaftspolitikerin sind, die in dem Zusammenhang immer gestellt wurde, die Frage nach der Kosten-Nutzen-Analyse. Frau Weidenfeld, da habe ich schon ein Problem im Zusammenhang mit Menschen von einer Kosten-Nutzen-Analyse zu sprechen. Aber gut, es geht darum, ob es die Flüchtlingssituation in Deutschland nachhaltig auch verändern wird. Und da sagt der Städte- und Tag- und Gemeindebund schon, nee, wird es nicht.
Ja, ich hätte ein Problem mit der Kosten-Nutzen-Analyse. Ich bin zwar Wirtschaftsjournalistin, aber ich finde, es muss doch klar sein, dass Flucht- und Asylrechte sind, Menschenrechte sind, die in Deutschland garantiert sein müssen. Und die Frage, kann man diese Verfahren in Drittstaaten abwickeln und sollte man das tun, die wird ja in vielen anderen Ländern ebenfalls diskutiert und für meine Begriffe wird die auf so einer sehr symbolischen Ebene diskutiert. Man sagt halt, wir wollen das in Zukunft machen, dann kommen die gar nicht erst her. Das ist auch ein berechtigter Gedanke. Was tut man, damit Menschen keinen Grund haben, über weite Distanzen ihr Leben zu riskieren, um in ein Land zu gelangen oder um in Sicherheit zu gelangen? Insofern würde ich das noch gar nicht mal so rahmen, dass das eben automatisch menschenverachtend sein muss oder automatisch falsch ist. Ich glaube, dass das Motiv dahinter, weshalb wir das im Moment diskutieren, das ist ein bisschen sinister. Das hat eben mit Landtagswahlen zu tun. Das hat in England ja auch, in Großbritannien ja auch mit den Wahlen zu tun, die anstehen. Und das wird am Ende nicht für große Erleichterungen sorgen. Also selbst wenn man sagen würde, wir finden einen ordentlichen, einen nicht menschenverachtenden, einen guten Weg, das zu tun, würde es am Ende eben nicht dazu führen, dass sehr, sehr große Zahlen an Flüchtlingen eben nicht kommen würden. Es ist im Gegenteil, glaube ich, auch sowohl nach innen eine symbolische Geste an mögliche Wähler, die unter und auch mögliche an Kommunen, die ja unglaublich beengt inzwischen sind mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Es ist aber natürlich auch ein Signal an die Flüchtlinge selbst, ne, an diejenigen, die sich auf den Weg machen müssen, zu sagen, es gibt keinen Automatismus in Deutschland einzureisen, ein Asylverfahren zu bekommen und erstmal 2-3 Jahre hier leben zu können. Und das scheint mir mindestens genauso wichtig zu sein, wie diese symbolhafte Handlung, die man für die Wähler sich ausgedacht hat.
Das Signal der Entmutigung, so habe ich von dem Migrationsforscher Gerald Knaus gelernt, ist das richtige Wort, nicht Abschreckung, was wir Journalisten immer sagen. Ursula Weidenfeld im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf eine Rubrik, wir nennen sie manchmal die Welt vor meinem Fenster. In diesem Fall wäre es metaphorisch zu verstehen, also da fällt ja alles drunter, was so passiert in Ihrem Lebensumfeld oder was unseren Gästen so auffällt. Und da ist Ihnen, Frau Weidenfeld, oder soll ich an dieser Stelle Ursula sagen, aufgefallen, dass du es wieder en vogue. Auch in Kontexten, wo es vielleicht eher ungewöhnlich ist.
Ja, total. Also man kann natürlich immer sagen, auch schon gemerkt. Aber ich war jetzt die letzten Wochen auf ganz vielen Konferenzen, Tagungen, habe Journalistenunterricht gegeben, alle möglichen Sachen gemacht, Interviews geführt. Und da ist mir aufgefallen, dass fast jeder dieser Konferenzen. Das erste war so nach, ist hier jemand nicht vegan und das ist die Tagesordnung, war dann, und es ist doch okay, dass wir alle du sagen. Und das hat mich total verblüfft und die ersten Male eben auch, ich so gedacht, jetzt gehöre ich ja auch nicht mehr zu den Allerjüngsten, müsste ich das nicht eigentlich denen anbieten? Wie kann es sein, dass die es so praktisch als Konferenzmodus verhängen? Und dann habe ich, also am Anfang war ich so ein bisschen befremdet, um es mal freundlich auszudrücken. Und dann habe ich gedacht, es ist doch vielleicht jetzt anders. Wenn du in einer Gesellschaft bist, in der eben ganz, ganz viele Menschen unterwegs sind, die deine Sprache nicht als Muttersprache haben und die trotzdem ihren Teil in einer Diskussion, in einem Diskurs haben müssen und auch behaupten müssen natürlich, ist es einfach viel höflicher, wenn man du sagt und denen eben nicht abnötigt, sich mit allen deutschen Höflichkeitsformen und Regeln und Regularien irgendwie zu beschäftigen. Und dann bin ich so am Ende dieser Wochen doch zu dem Schluss gekommen, dass wahrscheinlich es so ist, dass heute das Sie so langsam zur Unhöflichkeitsform wird. Also wenn ich jetzt anfange, jemanden in so einer Konferenz dann trotzdem zu siezen, weil ich mir denke, der ist entweder älter und ich habe wahnsinnig viel Respekt oder aber der ist viel jünger und der hat gar nicht das Recht, mich zu duzen, dann ist es super unhöflich. Während man früher eben immer gedacht hat, wer ungefragt duzt, ist irgendwie der Pöbel.
Das ist ja die größere Frage. Also Sie sprechen das Wort Respekt nämlich an. Ob sozusagen durch das Du, ich habe das jetzt gerade in der Schule meines Sohnes erlebt, da hat mir der Lehrer direkt das Du angeboten und ich war so einen Moment irritiert, fand das aber super. Das Problem wäre ja eher für ihn gewesen. Da haben viele jüngere Lehrer so Sorge, wenn dann die Mutter älter ist als sie, dass der Respekt flöten geht. Aber im Gegenteil, wieso sollte ich, also mein Empfinden war, wieso sollte ich vor diesen Menschen jetzt weniger Respekt haben? Trotzdem macht es ja gleichzeitig stellt schon mehr Nähe her, oder?
Ja, es stellt Nähe her. Es hebelt ja auch so ein bisschen dieses Senioritätsprinzip aus. Und dass man eben immer so denkt, jemand, der älter ist, der hat einfach mehr Erfahrung, der hat mehr Weisheit, der weiß mehr und der hat immer so ein Prä in der Diskussion. Und
Erfahrung hat er natürlich wirklich meistens mehr, einfach aufgrund der Lebenszeit.
Ja, klar, aber die Frage ist ja, taugt die Erfahrung, ist die Erfahrung was wert für die Probleme, die wir jetzt lösen müssen? Und wenn man eben wirklich der Auffassung ist, dass man im Team zu guten Lösungen kommen kann, die ähnlich gut sind wie die eines guten Einzelmenschen, dann könnte man, und dann finde ich, spielt eben Augenhöhe eine andere Rolle, es spielt Kompetenz eine andere Rolle, die jetzt eben nötig ist und es spielt die Bereitschaft zur Kooperation und zum Austausch eine größere Rolle und dann ist eben Distanz nicht mehr das Herrschaftsinstrument, sondern dann ist eben Augenhöhe das Instrument, mit dem man zu Ergebnissen kommt. Und das finde ich ich bin noch nicht fertig damit. Ich sieze sie weiter sehr, sehr gerne.
Wir haben ja auch Pflicht, siezen on air.
Ja, bei den Podcasts zum Beispiel wird geduzt. Und das ist, finde ich, eben auch ein ganz merkwürdiger Unterschied, dass in dem Moment, wo man sagt, hier nehmen wir unsere jüngeren Zuhörer, Zuschauer besonders ernst, da duzt man.
Ja.
Und da, wo man eben in einem klassischen Format unterwegs ist, bedient man sich der klassischen Höflichkeitsform. Aber auch das, finde ich, ist, also ich habe es nicht zu Ende gedacht, ich bin auch kein Philosoph und ich bin auch kein Gesellschaftswissenschaftlerin, aber ich finde, das ist ein interessantes Phänomen und bin total gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, ja. Also in dem Zusammenhang hier, was das Radio betrifft, denken wir auch immer darüber nach, dass es natürlich je nachdem, wer da zusammen worüber redet, wir reden jetzt über Politik, da wäre es vielleicht noch nicht so schwierig, aber dass sonst sozusagen der Hörer sich so ein bisschen die beiden kumpeln da in ihrem Studio rum. Diesen Eindruck kann man auch gewinnen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Sport oder Musik reden, dann ist man direkt so in diesem ganzen Privatmodus drin. Aber
ich fand es total lustig, ich habe es nachgelesen, 1967 hat in Schweden ein Gesundheitspolitiker das Du verhängt, weil er hat einfach gesagt, duzt mich alle und alle unsere Briefe gehen mit dem Du raus. Vorher war Schweden eine Sie-Gesellschaft. Das hat sich in Windeseile geändert und jetzt so am ganz aktuellen Rand gibt es wieder Leute, die sich siezen, um die Unterschiedlichkeit und ihr besonderes Verhältnis zueinander deutlich zu machen. Also es ist kein Automatismus, es ist super attraktiv, alle machen es dann, aber es gibt dann eben auch wieder so eine Gegenbewegung, wo man eben, so Soziologen sagen, Distinktion, also Unterscheidbarkeit, eben dann auch gerne wieder im Feld hat und dann sieht man sich da jetzt.
Also wir denken noch ein bisschen weiter drauf rum. Ursula Weidenfeld im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt haben wir so viel geredet schon, dass wir nur noch ganz wenig Zeit haben für das letzte Thema, wollen es aber nochmal ansprechen, weil schon wieder demonstriert wird auf Mallorca, unter anderem gegen den Übertourismus, Massentourismus und es gleichzeitig Barcelona jetzt entschieden hat, eine, wie ich finde, relativ drastische Maßnahme, gesagt hat, Alle Ferienwohnungen müssen abgeschafft werden, weil einfach der Wohnraum nicht mehr vorhanden ist für die, die selber dort leben wollen. Wie finden Sie das?
Ich finde, das ist ein klassisches Beispiel, wo wir nochmal über Hayek reden können, was wir ja am Anfang getan haben. Hayek würde sagen,
den Ökonom,
wenn man zu viele Touristen hat, dann muss man die Preise erhöhen. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man in Mallorca auf die Straße geht oder in Barcelona auf die Straße geht. Man könnte doch auch sagen, wir machen einfach eine Kurtaxe von 50 Euro pro Tag, pro Nacht. Und dann kommen nicht mehr so viele.
Okay, eigentlich war mein Gegenargument gewesen, wer ist Mann? Wenn die Kurtaxe natürlich so hoch ist, dann könnte das tatsächlich sein. Aber das ist ja jetzt schon wieder so eine radikale Maßnahme, Frau Weidenfeld, die ja schon wieder fast gegen die globale Idee spricht. Dann kommt ja wirklich kaum noch jemand, weil sich es kaum noch jemand leisten kann.
Ja, aber das ist Freiheit. Ich meine, und das zeigt,
was für eine Freiheit?
Aber ich finde, das zeigt eben total deutlich, dass es denen so ernst gar nicht ist mit dem Overtourismus. Wenn man das nämlich nicht machen will, dann hat man keinen Overtourismus. Dann leidet man zwar darunter, dass viele Touristen da sind, aber man verdient eben auch daran. Man hat Arbeitsplätze, die Leute, die Ferien Wohnungen vermieten, haben Einkommen, die zahlen Steuern und dann scheint es nicht so schlimm zu sein.
Aber ehrlich gesagt, da finde ich, machen Sie es sich ein bisschen einfach, weil erstens die Kellner und Leute in der Tourismusbranche, natürlich sollen die ja auch ihr Geld verdienen, müssen bloß auch irgendwo unterkommen, ne? Wenn die da wohnen wollen. Und zum anderen, das ist jetzt wieder von außen gesehen, ich finde ja auch, ich bin auch immer so am Hin und Her überlegen, kann man da noch hinfahren und so weiter. Die wirklich wenig Geld haben, für die soll es ja auch noch eine Möglichkeit geben zu urlauben,
ganz
oder?
Ganz ehrlich, für die wirklich wenig Geld haben, war das 9-Euro-Ticket die Erlösung. Und nicht die Frage, ob ich in Mallorca mehr oder weniger bezahle oder ob da jemand gegen mich demonstriert, wenn ich zu viel Bier trinke. Mhm. Das ist nicht das, was wir unter Armut und die Frage von nicht reisen können oder nicht wegfahren können.
Gut, aber gucken wir lieber auf die armen Mallorquiner, die zum Beispiel jetzt, hat es heute Journal vor 2 Tagen oder gestern, glaube ich, wo die Rentner mittlerweile am Straßenrand kampieren in Wohnmobilen, weil sie keine Wohnung mehr finden.
Ja, habe ich eine Kurtaxe von 50 Euro, habe ich weniger Belegung, vermiete ich weniger Ferienwohnungen und habe wieder mehr Platz für meine Bürger.
Das ist eine radikale Maßnahme, die Sie da vorschlagen.
Das ist Venedig in groß.
Frau Weidenfeld, die Stunde ist schon wieder vorbei. Wir haben so viel geredet. Hat viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Heute Abend nochmal Fußball. Sind, glaube ich, nicht so die wahnsinn spannenden viele
Morgens
Spiele.
Morgens Fußball, richtig.
Obwohl, Türkei spielt heute. Ja. Das ist auf jeden Fall, ich wohne in Berlin-Kreuzberg, Riesenstimmung.
Viel Spaß dabei.
Vielen Dank fürs Sein.
Danke für die Einladung.